ARD.
Es gibt zu wenig Bunker in Deutschland. Müssen wir das ändern?
Angela Merkel hat ihre Memoiren geschrieben und die schlagen hohe Wellen.
Und viele Menschen sind immer noch unzufrieden mit dem ÖPNV. Tut sich da zu wenig?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin und Mönchengladbach in Form. Von mir, Magdalena Bienert, und Uli Spinnrad ist zum Glück auch da. Es ist Dienstag, wir haben den 26. November.
Ja, ich bin auch da. Guten Morgen. Wir fangen heute mal mit einem Thema an, was erstmal für uns hier in Deutschland so ein bisschen befremdlich klingt, nämlich Bunker und Schutzräume. Mhm. Weil viele von euch, die uns jetzt hören, haben genauso wie wir wahrscheinlich den Kalten Krieg nicht so richtig mitbekommen. Also jedenfalls nicht bewusst. Magda, du hast ja die 80er zumindest noch als Kind miterlebt, ne?
Ja.
Ich aber gar nicht. Insofern kennen wir eigentlich ja auch gar keinen Zustand ernsthafter Bedrohung.
Nee, also zumindest nicht durch den Krieg, ja, das stimmt.
Ja, aber die Zeiten haben sich eben geändert. Jetzt herrscht Krieg in Europa und was der russische Präsident Putin noch so vorhat in seinen Eroberungsfantasien, das weiß ja auch niemand so richtig.
Eine repräsentative Umfrage der Bundeswehr zeigt gerade, 58% der Deutschen sehen Russland als Bedrohung für ihre ganz persönliche Sicherheit an. Diese Angst ist ja relativ neu. Vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine mussten wir ja hier zumindest eigentlich keine Angst vor einem Krieg haben.
Nee, und deshalb ist auch ein wichtiger Teil des sogenannten Zivilschutzes weggespart worden in den vergangenen Jahren, nämlich Bunker und Schutzräume. Es gibt aktuell nur noch knapp 600 solcher Räume in ganz Deutschland für nicht einmal 500.000 Menschen.
Und wir sind, glaube ich, 80 Millionen.
Ja, knapp drüber sogar.
Ja. Also jahrzehntelang standen die alten Bunker aus den Weltkriegen leer und sind verrottet. Und 2007 haben Bund und Länder dann entschieden, dass sie anders genutzt werden sollen. Und ja, jetzt sind sie zum Beispiel ein Kulturraum, Airbnb-Wohnungen oder eine Disco.
Oder ein Wohnhaus. Direkt bei mir um die Ecke ist das so. Da hat ein Künstler vor Jahren so einen riesigen alten Bunker gekauft und umgebaut. Der wohnt da mit seiner Frau. Ich habe noch ein anderes Beispiel, auch bei mir aus der Stadt, aus Mönchengladbach. In einer Tiefgarage hingen, das weiß ich, ewig noch so Bettgestelle an der Decke, weil das war wahrscheinlich irgendwo mal als Schutzraum gedacht. Und dann ist das aber vor ungefähr 10 Jahren saniert worden, diese Tiefgarage. Und jetzt gibt es da eben keine Betten mehr an der Decke. Jetzt ist es nur noch eine Garage.
Ja, okay. Und ja, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz findet, dass wir aber jetzt wieder mehr Bunker und Schutzräume haben sollten für den Fall der Fälle. Deshalb wird gerade geprüft, welche Gebäude als Schutzräume genutzt werden könnten. Da haben wir gestern ganz kurz schon in den Nachrichten drüber gesprochen. Da geht es jetzt zum Beispiel um Behördengebäude und U-Bahnhöfe. Also wir kennen ja alle die Bilder aus der Ukraine, wo die Menschen in U-Bahn-Stationen ausharren. Da werden sogar Kinder drin unterrichtet.
Mhm. So Einrichtungen brauchen aber natürlich auch eine ordentliche Lüftung mit Filtersystem und auch jede Menge andere Technik, wenn da Menschen untergebracht werden sollen. Das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Allein die Wiederherstellung der knapp 600 bestehenden Schutzräume würde schon über 100 Millionen Euro kosten.
Boah.
Ja, und der Neubau von mehr Schutzräumen, der wäre dann dementsprechend noch viel, viel, viel teurer.
Ja, es geht aber auch nicht darum, für jeden Menschen in Deutschland einen Platz in einem Bunker vorzuhalten. Stattdessen will das Bundesamt für Bevölkerungsschutz auch prüfen, ob wir selbst nicht Schutzräume schaffen könnten, zum Beispiel in unseren Kellern. Ja, und wie die aussehen müssten. In der Schweiz gibt es in fast jedem Haus einen. Das war früher sogar mal Pflicht beim Hausbau. Aber klar, da gibt es ja auch viel weniger Menschen. Das macht es natürlich einfacher.
Es gibt auch noch jede Menge andere Fragen, die da mit dranhängen. Also sollte man dieses Geld nicht vielleicht lieber in zum Beispiel Luftabwehr investieren, damit die Schutzräume gar nicht so dringend gebraucht werden? Und wenn sie doch gebraucht werden, wer darf denn eigentlich da rein und wer nicht? Also gilt dann das Motto, die Schnellsten haben Glück und die Langsamsten haben Pech, oder wie soll das geregelt werden?
Gott. Ja, und wie finden wir den nächsten Schutzraum? Mhm. Also da wird auch nochmal überlegt, ob eine App helfen könnte. Also viele, viele Fragen, die noch gar nicht geklärt sind, aber immerhin, Deutschland beschäftigt sich wieder mit einem Thema, das viele Jahrzehnte gar nicht im Fokus stand oder stehen musste.
Ja, und das ist auch gut so, sagen Experten für den Zivilschutz. Wir alle sollten darüber sprechen, aber eben ungezwungen und ohne Panik. Sowohl in der Politik, aber eben auch zu Hause am Tisch. Das ist übrigens auch die Aufgabe des Zivilschutzes, ganz unabhängig von konkreten Gefahren, damit ein Bewusstsein geschaffen wird und damit dann auch Vorsorge getroffen werden kann.
Unsere Kurznachrichten.
Deutschlands größte Stahlfirma, ThyssenKrupp Steel Europe, will tausende Stellen abbauen. Die Zahl der Arbeitsplätze soll von aktuell 27.000 auf 16.000 schrumpfen. Gestern verkündete ThyssenKrupp überraschend die Schließung des Werks am Standort Kreuztal-Eichen in Nordrhein-Westfalen. Ein Schock für die 500 Mitarbeitende, die diese Nachricht aus der Presse erfuhren.
Russland rekrutiert offenbar jetzt auch Söldner aus dem Jemen, die gegen die Ukraine kämpfen sollen. Das berichtet die britische Financial Times. Söldner sind ja Personen, die für Geld im Krieg eines anderen Landes kämpfen. Russland setzt seit einiger Zeit auch schon nordkoreanische Soldaten an der Front ein.
Donald Trumps Sieg bei der US-Präsidentenwahl bringt ihn nicht nur zurück an die Macht, auch einige seiner Probleme lösen sich in Luft auf. Die beiden Strafverfahren gegen ihn, wegen versuchten Wahlbetrugs und seinem Umgang mit Geheimdokumenten, werden eingestellt. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass das Justizministerium nicht gegen amtierende Präsidenten vorgehe.
Nach dem Absturz eines DHL-Frachtflugzeugs in Litauen gibt es bislang keine Hinweise auf einen Sprengsatz an Bord. Das hat der Bundesverteidigungsminister Pistorius gesagt. Deutschland schickt trotzdem Ermittler nach Litauen. Die Maschine war in Leipzig gestartet. Ein Besatzungsmitglied ist bei dem Absturz ums Leben gekommen. Drei wurden verletzt.
Den Kalten Krieg, haben wir schon gesagt, haben wir beide nicht mehr mitbekommen. Aber was wir mitbekommen haben, ist die erste deutsche Kanzlerin, Angela Merkel. Also sie hat unsere Generation wirklich geprägt, über 16 Jahre lang. Ja, ihr politisches Erbe ist umstritten. Die einen sagen, sie hat viele Krisen, die wir jetzt haben, noch verhindert. Aber die anderen sagen auch, sie hat das Land auch irgendwie gelähmt.
Ja, ihr habt da bestimmt auch eine eigene Meinung zu. Sie ist ja auf jeden Fall ein Phänomen. Wir wollen auch gar nicht über ihre Politik reden, sondern über ihr Buch. Das kommt nämlich heute raus. Freiheit heißen die Memoiren und die hat sie zusammen mit Beate Baumann geschrieben. Die war jahrelang die Frau an der Seite von Angela Merkel, ihre Büroleiterin, aber auch ihre wichtigste Beraterin, also quasi so eine Art Schatten.
Und die beiden haben natürlich eine Menge zu erzählen, aus dem Zentrum der Macht, aber eben auch aus dem Privaten. Und ganz interessant, die haben wohl extra eine Wohnung zum Schreiben angemietet, über 2 Jahre lang und zwar auch ohne Internet wohlgemerkt. Und tagsüber wurde geschrieben und abends dann alles auf einen Stick gepackt und in einem Safe geparkt, damit bloß nichts nach außen dringt.
Das Ergebnis bringt den beiden richtig gutes Geld. Die Rede ist von mindestens 7,5 Millionen Euro Vorschuss. Aber das Buch wird auch in mehr als 30 Länder verkauft und die englische Version, die stellt Merkel mit Barack Obama persönlich in Washington vor. Die beiden hatten ja immer einen richtig guten Draht zueinander. Zu Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, war das etwas gespaltener, aber...
Es ist bekannt, dass der russische Präsident gerne deutsches Bier trinkt und manchmal ergibt sich die Möglichkeit, dass man sich da austauscht.
Prost. Kann sich vorstellen, Prost, genau.
Über den Inhalt des Buches weiß man eigentlich noch so gut wie nichts. Also ungefähr 700 Seiten soll es dick sein. Es geht wohl um ihre Amtszeit, aber auch wie sie dahin gekommen ist, also auf den höchsten Posten im Land. Und diese Geschichte ist natürlich eng verknüpft mit ihrem Leben in der ehemaligen DDR. Sie ist ja auch in Brandenburg groß geworden. Von der Physikerin über den Einstieg in die Politik, dann die Wiedervereinigung, den Weg zur Parteivorsitzenden der CDU und ja, schließlich wirklich zur ersten Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.
Es gibt auch eine echt gute Doku-Reihe gerade über ihr Leben in der ARD-Mediathek. Die einzelnen Folgen ziehe ich mir gerade nämlich rein.
Lohnt sich.
Ja, wurde noch oben gespült wegen des Buches. Mega gut gemacht, wirklich.
Okay.
Wenn man wie wir aus der Merkel-Ära kommt, dann lohnt sich das wirklich. Also ist eine Empfehlung, Link gibt es in der Folgenbeschreibung.
Okay, steht auf meiner To-Do-Liste. Yes. Merkel hat ja auch gerade in dem Spiegel, also dem Magazinspiegel, ein wirklich viel beachtetes und auch sehr, sehr häufig repostetes Interview gegeben. Das macht sie natürlich sehr selten, aber jetzt klar, braucht sie Promo für ihr Buch und der Spiegel hat ja daraus diese Schlagzeile Männer destilliert. Also Merkel hat nämlich auf die Frage, was sie gedacht habe, als Scholz und Lindner die Ampelkoalition zerschossen haben, Männer geantwortet. Männer nehmen Dinge oft zu persönlich, das sollte man in der Politik tunlichst vermeiden.
Sie hatte auf jeden Fall so ein paar Signatures. Die Merkel-Raute, ihre farbigen Blazer, ihre Frisur.
Also das wäre jetzt ja falsch zu sagen, ich bin nicht eitel ein bisschen. Also man möchte ja jetzt keine Zumutung für sein Gegenüber sein. Also ich überlege mir schon, was ich anziehe. Und seitdem auch nicht mehr über meine Haare gelästert wird, fühle ich mich eher auch wohler.
Ja, der Satz, wir schaffen das, ihre Russlandpolitik oder ihre Entscheidung 2015, die Grenzen offen zu halten. Es gibt so viel, das Angela Merkel gemacht hat oder eben nicht gemacht hat und womit sie heute auch noch polarisiert. Aber sie bleibt dadurch eben auch Gesprächsthema in Deutschland.
Und wir haben vielleicht schon alle jetzt ein Weihnachtsgeschenk, oder?
Ja, möglicherweise.
Buch kostet allerdings 42 Euro, aber hey, es kommt von Angie. Apropos. Unsere Bundeskanzlerin. Weißt du, was das weißt du, was das erste Westauto von Angela Merkel war?
Nee, aber war ein Käfer, eine Ente war doch von allen irgendwie so, oder?
Es war was ähnlich Kultiges auf jeden Fall. Ein VW Golf 2.
Geil.
Ja, und witzigerweise, der fährt immer noch im Sauerland bei dir in NRW rum. Baujahr 1990 und den ist sie von 1990 bis 95 gefahren. Da war sie noch stellvertretende Sprecherin der letzten DDR-Regierung.
Der fährt auch noch.
Genau,
mit H-Kennzeichen drin.
Der fällt, genau, absolut, richtig. Über knapp 200.000 Kilometer runter.
Ja. Weg vom Auto hin zu den Öffis, darüber müssen wir sprechen. Wir sind beim sogenannten Mobilitätsbarometer 2024. Das wurde gestern veröffentlicht. Und das ist eine repräsentative deutschlandweite Befragung, die unsere Zufriedenheit mit der ÖPNV-Anbindung beleuchtet. Und auch die Sicherheit im Rad- und Fußverkehr unter die Lupe nimmt. Auf dem Land sieht es natürlich weniger gut aus. Da sind Menschen häufiger aufs Auto angewiesen. Ja, und wenn sie dann aber in die Stadt kommen, dann läuft's.
Wenn wir unterwegs sind, egal in welcher Großstadt wir uns rumtreiben, wir nehmen immer die Öffis, wir lassen das Auto immer stehen. Da fährt ja alle 8 Minuten. Ob das eine S-Bahn ist, ob das eine U-Bahn ist, Straßenbahn, Bus, ist ja egal. Dann nehmen wir nur, ne?
Also ausschließlich.
Wir nehmen nur die Öffis.
Das sagen die Menschen aus einem kleinen Städtchen in Mecklenburg-Vorpommern in der NDR-Story. Meine Eltern, die Verkehrswende und ich. Wie zufrieden wir allgemein mit dem öffentlichen Nahverkehr sind in unseren Städten oder auch auf dem Land, das zeigt dieses Mobilitätsbarometer. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt von Allianz pro Schiene, dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat und dem Bund für Umwelt und Naturschutz. Und dabei wurden über 2000 Menschen befragt und dabei geht es tatsächlich eher um das persönliche Empfinden.
Ja, da wurden Fragen gestellt, wie fühlen Sie sich an Ihrem Wohnort mit Bus und Bahn gut angebunden oder sind Sie mit der Entfernung zur nächstgelegenen Bus- und Bahnhaltestelle zufrieden? Und die Ergebnisse zeigen, wie die Menschen die aktuellen Bedingungen wahrnehmen und die geben auch Hinweise darauf, wo möglicherweise Handlungsbedarf besteht.
Ja, und was kam dabei unter anderem heraus? Es ist ernüchternd. Die Zufriedenheit mit dem öffentlichen Personennahverkehr hat insgesamt deutlich nachgelassen und befindet sich im bundesdeutschen Durchschnitt auf dem niedrigsten Wert der letzten 20 Jahre. Mhm. Für 68% der Befragten hat sich der angebotene Takt von Bus und Bahn in den vergangenen 5 Jahren nicht verändert, für 15% sogar verschlechtert. Wobei die Zufriedenheit mit der Taktung des öffentlichen Personennahverkehrs sich natürlich ganz stark im Land unterscheidet, je nachdem, wo man lebt.
Ja, am wenigsten zufrieden mit dem ÖPNV sind die Menschen in Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Und am besten angebunden fühlen sich die Menschen bei dir in Berlin. Danach kommen dann Hamburg, Bremen und Hessen. Nicht einmal jede und jeder Zweite in Deutschland ist aber zufrieden mit der Sicherheit der Radwege.
Ja, auch das würde ich in Berlin unterschreiben. Die Auftraggeber der Studie geben aber auch konkrete Handlungsempfehlungen, mit denen man die Zufriedenheit der Deutschen mit dem ÖPNV steigern könnte. Also vieles ließe sich mit diesem, Geld, mit Geld regeln. Die Länder, genau, müssten vom Bund mehr Geld bekommen, damit die Bundesländer eben mehr Busse und Bahn durch die Republik fahren lassen können. Oder eine Idee ist auch, stillgelegte Bahnstrecken könnten deutschlandweit wieder ans Bahnnetz angeschlossen werden.
Die Ampelregierung hatte sich im Koalitionsvertrag ja auf den Ausbau des ÖPNV geeinigt, aber zur Umsetzung vieler Vorhaben wird es ja jetzt bis Februar nicht mehr kommen.
Nee.
Auf der Liste der Vorhaben, die SPD und Grüne gemeinsam mit der Union durch den Bundestag bringen wollen, stehen keine großen verkehrspolitischen Maßnahmen mehr. Einzige Ausnahme ist das Deutschlandticket.
Und da steigt ja auch der monatliche Preis ab 1. Januar. Das kostet dann 58 Euro. Da muss man dann natürlich auch mal schauen, wie viele das dann noch nutzen. Was man aber tatsächlich schon weiß, seit der Einführung des Deutschlandtickets im Mai letzten Jahres hat die ÖPNV-Nutzung auf jeden Fall zugenommen. Also das hat schon mal was gebracht.
Dieses Mobilitätsbarometer wird alle 2 Jahre gemacht, erhoben. Da bin ich jetzt schon mal gespannt, was da 2026 rauskommt.
Oh ja, ich auch. Jetzt noch kurz eine Meldung aus Berlin. Uli, du erinnerst dich wahrscheinlich noch wirklich deutschlandweit, wenn nicht sogar international in den Schlagzeilen, als im Dezember vor 2 Jahren hier dieses riesige Aquarium geplatzt ist.
Irgendwie, ja, in den Nachrichten, da sind doch die ganzen Fische dann rausgeschwemmt worden, oder? Ich war da noch nie, aber es war eine Riesenattraktion, glaube ich, ne?
Genau, das war so ein 16 Meter hohes Aquarium namens Aquadome, was wirklich geborsten ist. Das stand in der Lobby eines Hotels und der komplette Eingang durch die Wassermassen kaputt gegangen, Fische überall ausgebreitet. Das war wirklich, war wirklich krass. Und um die Ecke von diesem Aquadome gab es das Sea Life Center, oder das gibt es immer noch, was tatsächlich auch ein bisschen Schaden genommen hatte. Das musste auch monatelang schließen, hatte aber eigentlich mit dem kaputten Ding gar nichts zu tun. Und jetzt kam aber die Meldung, das Sea Life Center muss auch zumachen. Mitte Dezember ist Schluss, weil seit diesem Unglück da kaum noch Leute hingegangen sind. Viele dachten wohl, das gehöre irgendwie zusammen. Und jetzt suchen 3000 Fische ein neues Zuhause. Das finden manche vielleicht schade, aber andere freuen sich auch drüber. Eine Sprecherin der Tierschutzorganisation PETA hat nämlich gesagt, wir begrüßen die Schließung, denn jedes Aquarium, das schließt, ist ein Gefängnis weniger für Meerestiere.
Blub und Amen. Ich werde es bis Dezember nicht mehr nach Berlin schaffen, kann mir das nicht mehr angucken. Hm. Aber wir beide hören uns auf Distanz hier morgen wieder. Immerhin.
Das ist auch schön.
Mach's
das ist
gut.
Auch schön. Bis morgen.
Tschö.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.